Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute am 17. Januar. Das Jahr ist noch jung, gerade 17 Tage alt. Und wie sieht es aus mit Ihrer Geduld? Ist die auch noch jung? Haben Sie Kraft? Gehen Sie hoffnungsvoll und fröhlich in das neue Jahr und leicht beschwingt? Oder gibt es da auch eine gewisse Schwere? 10 Monate jetzt schon nervt uns dieser blöde Virus. Auf allen Sendern im Fernsehen, Diskussionen, Talkshows, Erfahrungsberichte, Tipps, Beschwerden. Zuerst war das alles noch weit weg. Letztes Jahr im März erinnere ich mich, dann kam so eine diffuse Angst auch bei mir, so eine Unsicherheit. Bin ich auch ein Risikopatient, 60 Jahre alt, Diabetes, habe nur eine Niere? Inzwischen ist alles viel näher gekommen, nicht mehr so diffus. Ich glaube, jede und jeder von uns kennt inzwischen jemanden, der erkrankt war, vielleicht jemand, der gestorben ist. Sicher kennt jeder von uns Personen, die in Quarantäne sein mussten. Es ist näher rangekommen und jetzt schon wieder so ein Lockdown. Wie sieht das aus mit Ihrer Geduld? Reicht das noch? Können Sie noch? Wie hoffnungsvoll sind Sie auf das kommende Jahr? Oder ist da viel mehr Frust und Unsicherheit, was kommen wird? Der Wochenspruch für die kommende Woche, den finden wir im Johannesevangelium, gleich im 1. Kapitel und da Vers 16. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Um die Fülle, die wir in Jesus Christus haben, geht es heute. Die Fülle an Gnade, an Barmherzigkeit, an Güte, an Zuwendung. Jesus ist nie am Ende seiner Geduld. Jesus ist nie leer, wenn wir zu ihm kommen. Jesus rastet nicht aus. Er schreit uns nicht an. Er schlägt uns nicht. Er geht nicht auf Distanz. Er ist nicht irgendwie launisch. Egal wie die Umstände sind, er ist treu. Er ist für uns da. Wenn wir zu ihm kommen, sind seine Regale immer voll, könnte man sagen. Er ist bis oben hin angefüllt mit dem, was ihn ausmacht für uns. Mit Liebe, mit Trost, mit Barmherzigkeit, mit Vergebung. Und weil Jesus die Geduld nie ausgeht und die Gnade nicht und die Barmherzigkeit, und wenn wir bei ihm bleiben und bei ihm nehmen können, immer wieder wird auch uns die Geduld nicht ausgehen und die Gnade nicht und die Barmherzigkeit. Von seiner Fülle nehmen wir Gnade um Gnade. So war es. So ist es heute und so wird es immer sein, auch 2021. Er wird sich uns mit seiner Fülle beschenken. Also, im Namen dieses Gottes, des Vaters und des Sohnes Jesus Christus, in dem wir diese Fülle haben, und im Namen des Heiligen Geistes, durch den der Vater und der Sohn hier ist und bei Ihnen zu Hause ist, in seinem Namen wollen wir diesen Gottesdienst beginnen. Ich bete. Herr, wir danken dir für deine Geduld und für deine Liebe. Bei uns kennen wir das, dass wir dünnhäutig werden können oder ungeduldig. Herr, wenn wir zu dir kommen, bist du immer voll für uns da. Das werden wir nicht erleben, dass wenn wir zu dir kommen und dass du gerade keine Geduld hast und keine Barmherzigkeit, kein Ohr für uns. Du bist immer voll für uns da. Herr, wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, dass wir Menschen werden, die von Glaube und Liebe und Hoffnung getragen leben. Und wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, dass wir Menschen werden, die das auch anderen weitergeben, Glaube und Liebe und Hoffnung. Und jetzt bitten wir dich für diesen Gottesdienst. Hilf du reden, hilf du hören, sei du uns nahe. Beschenke uns, Herr, aus deiner Fülle. Amen.
Hält sich nicht verborgen.
Mein Glas ist halb leer. Dieses Bild, dieser Satz steht, glaube ich, für so manchen, der sein Leben so anguckt, seine Kräfte so anguckt. Mein Glas ist halb leer und es wird immer leerer. Ich habe so viel verbraucht von meiner Kraft, von meiner Geduld. Ich habe so viel investiert, jetzt ist nicht mehr viel drin. An Perspektive, an Hoffnung und an Kraft. Und bei mir ist auch nur noch Wasser drin, so dass Allernötigste, das schaffe ich noch, die allernötigste Kraft, die habe ich noch. Heute geht es darum, dass Jesus uns voll einschenken will. Und er will uns nicht nur Wasser geben, er will aus unserem Wasser Wein machen. Jesus möchte uns nicht nur das zum Leben geben, dass wir das Leben gerade eben so schaffen. Er möchte uns eine Fülle geben, an Freude, an Kraft, an Perspektive. Er möchte uns neu ausrichten, uns neu erfrischen. Ich lese uns einen Bibeltext aus dem Johannesevangelium, aus dem 2. Kapitel, gleich am Anfang dort. Am 3. Tag der Woche fand in Kana, eine Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser bis an den Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon. Es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an, wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ich weiß nicht, was ich getan hätte. wenn ich der Messias gewesen wäre? Was hätte ich getan für ein allererstes Wunder? Eine Option könnte ich mir vorstellen, ich gehe in so ein Krankenhaus, in so ein großes Krankenlager und ich heile sie alle auf einmal. Das wäre doch ein Zeichen. Oder lustig wäre das auch und vielleicht auch wirkungsvoll, ich würde dafür sorgen, dass in ganz Israel die Schwerter und die Säbel aller Soldaten zu Holzschwertern würden. Das wäre doch mal ein Zeichen. Alle würden sofort erkennen, worum es geht, um Frieden und um Heil und Gesundheit. Und was macht Jesus? Er geht aufs Dorf, er geht in die Provinz, nach Kana, ein kleines Dorf in der Nähe von Kapernaum. Man weiß nicht mal mehr genau mehr heute, wo es liegt. Und er geht auf eine Hochzeit. Er ist eingeladen, seine Jünger sind eingeladen, seine Mutter ist eingeladen dort auf diese Hochzeit. Und er hat offensichtlich gar nicht vor, ein Wunder zu tun. Er möchte einfach mit feiern, fröhlich sein, unter den Menschen sein. Es sind schon viele Menschen da und sie feiern schon lange. Es gibt viel zu essen, es gibt viel zu trinken. Immer wieder wird nachgelegt, Lammfleisch, frisch vom Grill, Gemüse, Obst, frisches Brot wird nachgelegt. Und einige haben dem Wein schon sehr zugesprochen. Keiner muss am Abend nach Hause, die allerwenigsten zumindest. So ein Fest dauerte damals eine ganze Woche. Die Männer haben vielleicht zusammen getanzt, einen Kreis gebildet, pure Lebensfreude gehabt. Es wurde Musik gespielt und sie haben sich zu der Musik im Kreise getanzt mit einem vollen Bauch und ein, zwei, drei oder vier Gläsern Wein im Blut. Es ist nicht klar, warum Johannes hier schreibt, am dritten Tage wurde die Hochzeit gefeiert. Nach jüdischer Zählung war der dritte Tag der Dienstag. Und tatsächlich im Schöpfungsbericht heißt es nur am Dienstag, am dritten Tag, zweimal und siehe, es war gut, hat Gott gesagt. Darum haben tatsächlich wohl Paare gerne am Dienstag geheiratet, denn ihre Ehe sollte ja auch gut werden. Und siehe, es war gut. Das wollten sie auch gerne über ihre Ehe sagen. Das wäre eine Möglichkeit. Der dritte Tag, die Hochzeit hat am Dienstag begonnen. Oder die zweite Möglichkeit wäre, Jesus und die Jünger sind erst dazugekommen am dritten Tag. Am dritten Tag war noch eine Hochzeit, am dritten Tag kamen sie dazu und es wurde gefeiert. Sie waren also sozusagen mittendrein gekommen und haben die zweite Hälfte der Hochzeit noch miterlebt. Noch eine Möglichkeit wäre, dass Johannes hier bewusst vom dritten Tag spricht, um einen Hinweis auf Ostern zu geben. Am dritten Tag ist Jesus auferstanden. Johannes schreibt hier am Ende, hier hat er zuerst seine Herrlichkeit gezeigt. Vielleicht wollte er sagen, was Jesus hier gemacht hat, das war der erste Hinweis auf Ostern, auf die Herrlichkeit, auf das ewige Leben bei Gott. So wird es im Himmel sein. Also, es wird Hochzeit gefeiert, es wird fröhlich gefeiert und plötzlich passiert etwas Schlimmes. Da wird keiner krank, da kommt keiner in den Rollstuhl, da muss kein Notarzt gerufen werden oder so etwas. Aber wirklich etwas Schlimmes, eher so von der Kategorie, ach wie schade, wir hätten doch so schön feiern können. Oder wir waren doch gerade so fröhlich, muss das jetzt passieren auf dieser Hochzeit oder in unserem Leben? Der Wein geht aus, nicht zu fassen. Hochzeiten waren schon im Alten Testament immer ein Bild auf die Ewigkeit, auf das fröhliche und freie Leben bei Gott. Und Wein war schon immer ein Zeichen für Wohlstand und Wohlergehen. Vielleicht hat darum Jesus dieses Zeichen auch ganz bewusst gewählt. Und jetzt geht der Wein aus. Alles kommt in Schieflage. War der Bräutigam zu geizig? Hat er auf den Euro geguckt? Hat er schlecht geplant? Sind vielleicht zu viele gekommen? Hat er sich verkalkuliert? Für seine Hochzeit lag der Fehler bei ihm? Oder gab es da einige Verwandte, die waren doch etwas trinkfester, als er das gedacht hat, haben viel mehr getrunken, sodass die Vorräte zur Neige gingen? Man kann sich verkalkulieren auf einer Hochzeit oder im Leben. Und dann geht der Wein aus. Und es gibt keine schnelle Lösung. Da ist kein Supermarkt in der Nähe, wo man schnell mal hin könnte. Jetzt gibt es nur noch Wasser. Einige haben schon gemerkt, sie halten schon ihre Becher hoch und sagen, wo bleibt der Wein? Auch Maria hatte schon gemerkt, sie ist nicht die Einzige, aber sie ist die Einzige, die zu Jesus geht. Und sie sagt ihm, sie haben keinen Wein mehr. Es ist so schade, dass es keine Tonaufnahmen gibt sozusagen davon. Wie hat sie das wohl betont? Wie hat sie das gesagt? Ja? War sie einfach mit traurig und hat gedacht, ach, die tun mir so leid, die Braut und der Bräutigam. Oder hätte sie selber gerne noch einen Schluck gehabt und ihr Glas war auch leer? Ein Ausleger vermutet, vielleicht wollte sie Jesus und den Jüngern sagen, geht nach Hause. Seht doch mal, die haben jetzt schon keinen Wein mehr. Wenn ihr hier noch alle herkommt, das reicht doch gar nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das war tatsächlich ein Appell, ein Hilferuf, eine Aufforderung. Sie hatte einiges erlebt mit Jesus, die wundersame Geburt, eine Gruppe von Weisen, von Magiern, die aus dem Osten kamen. Man weiß nicht, wie viele es waren. Dann die Engel, die gesungen haben, dann die Flucht, die sie erlebt haben, dann der 12-Jährige im Tempel, der mit den Schriftgelehrten diskutiert. Sie hat so viel erlebt. Vielleicht kann Jesus jetzt ja auch was machen. Vielleicht hat er irgendeine Lösung. Vielleicht kann er trösten. Oder er kann ein Wunder tun. Ich glaube, das war so ein typischer Satz einer Mutter. Wenn die Mutter sagt, der Tisch ist nicht gedeckt oder noch besser, dein Zimmer ist nicht aufgeräumt, dann ist das keine Information, dass man als Kind dann sagt, stimmt Mama, sondern dann will sie, dass der Tisch gedeckt wird oder dass das Zimmer aufgeräumt wird. Ich glaube, von der Kategorie war das hier. Tu was. Guck dir das an, tu was. Du kannst das. Die haben keinen Wein mehr, das ist peinlich. Bei Jesus ist es genauso angekommen. Das entnehmen wir seine Antwort. Was geht's dich an, Weib? Was geht's dich an, du Frau? Sagt er da, nicht Mutter. Was geht's dich an, du Frau? Was ich tue? Du hast mir nichts zu befehlen. Er antwortet hier nicht als Sohn, sondern als Herr. Als Herr, und da hat Maria ihm keine Befehle zu geben. Er antwortet schroff. Es klingt abweisend. Was geht es dich an? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Der Dialog hier zwischen Jesus und Maria, das ist also nicht so ein Musterdialog, wie Mütter reden sollen und wie Kinder antworten sollen, sondern Jesus antwortet als der Herr, der auf seine Stunde, auf seinen Moment wartet, wo er handeln soll. Es ist eher, finde ich, eine Gebetsschulung. Eine Gebetsschulung. Seine Frau, die hat Not, oder andere, ihre Verwandten wahrscheinlich, haben eine Not. Sie geht zu Jesus, Jesus sagt nein, jetzt noch nicht. Und Maria geht zu den Dienern und sagt, alles, was er sagt, das tut. Vermutlich war sie eine Verwandte, dass sie diese Autorität hatte, den Dienern etwas zu sagen. Und die Diener, die werden ja auch verzweifelt gewesen sein, dass sie nicht mehr nachschenken konnten, dass sie kein Wein mehr hatten. Sie hätten wohl auch nach jedem Strohhalm gegriffen. Da betet jemand, Jesus sagt nein, jetzt noch nicht. Und Maria vertraut trotzdem. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Ich habe es ihm gesagt, er weiß Bescheid, er wird irgendetwas tun. Es ist jetzt in seiner Hand. Maria kann wieder gehen, sie argumentiert nicht groß, sie versucht nicht irgendwie Druck aufzubauen. Sie geht zu den Dienern, die sollen sich auch darauf einstellen. Jesus weiß Bescheid und das reicht. Tatsächlich sorgt Jesus für Nachschub auf der Hochzeit. Auch die letzten Tage. Die zweite Hälfte der Feier soll nicht ohne Wein gefeiert werden. Im Eingangsbereich stehen 6 große Fässer, 6 Steinkrüge. Sie fassen 2 bis 3 Maß. Das war die Einheit damals. Ein Maß hat 40 Liter. Also fassen die zwischen 80 und 120 Litern. Das heißt, alle 6 Fässer, wenn man 100 im Schnitt nimmt, das sind 600 Liter Wasser. Normalerweise, die da standen, damit anreisende Juden die rituellen Waschungen an sich vornehmen konnten. Und jetzt 600 Liter Wein. Füllt sie bis zum Rand, sagt Jesus, nicht nur halb voll, nicht nur ein bisschen. Die Diener werden schon oft gelaufen sein. Immer wieder zum Brunnen, immer wieder zurück. 600 Liter trägt man nicht mit einem Mal, bis sie dann endlich gefüllt waren. Sie laufen und sie tun und sie handeln nach Jesu Wort, ohne zu wissen, warum. Ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben. Vielleicht dachten sie, huch, dann gibt's wohl doch nur Wasser. Oder hat Jesus irgendein Kräutergemisch oder irgendein Sirup, dass das Wasser dann besser schmeckt? Ich finde wichtig, sie handeln, sie tun, was er sagt, ganz treu, hin und her, immer wieder holen sie Wasser. Und sie wissen noch nicht genau, was er daraus macht. Mir sind die Diener darin auch eine Ermutigung. Es gibt doch Lebenssituationen, wo wir hin und her laufen, wo wir Wasser holen und ihm unser Wasser bringen, wo wir noch nicht wissen, was draus kommt. Aber wir bleiben treu. Wir holen das Wasser. Wir machen die Fässer voll. Er wird das Richtige daraus machen. Da finde ich die Diener vorbildlich. Entweder handeln sie aus Gehorsam einfach oder sie vertrauen ihm auch schon. Lasst uns, Jesus, unser Wasser bringen. An Maria, finde ich, kann man Vertrauen sehen. Sie betet und wird ruhig und überlässt es Jesus. Bei den Dienern kann man Vertrauen sehen. Sie tun, was er sagt, ohne schon zu wissen, worauf es hinausläuft. Als die Fässer randvoll sind, erst dann sagt Jesus ihnen, dass sie eine Probe nehmen sollen und diese Probe dem Eventmanager bringen sollen, dem Organisator der Hochzeit, dem Festverantwortlichen. Der Speisemeister probiert diese Probe, er staunt über diese Aromen, die ihm da aus diesem Becher entgegenkommen. Er schwenkt den Becher oder das Glas und noch mehr Aromen steigen ihm in die Nase. Die Nase wird überrascht von frischer Frucht. Er schmeckt mit der Zunge und mit dem Gaumen. Der Wein ist warm im Geschmack, fast süßlich, mit einer feinen Säure, so richtig harmonisch. Dieses Saure, dieses Süße, das Tannin da drin. Der Speisemeister ist begeistert. Wo kommt denn dieser Wein her, sagt er. Und sofort geht er zum Bräutigam, der muss ihn ja wohl besorgt haben. Wo kommt denn dieser Wein her? Das macht doch niemand. Jeder, der ein solches Fest ausrichtet, das über eine ganze Woche geht, der gibt am Anfang den guten Wein. Das sind alle noch nüchtern. Da haben wir noch eine Zunge dafür, da merken die noch, was sie da geschenkt bekommen. Und ihr gebt diesen guten Wein jetzt, so spät erst, bei dieser Feier? Jesus sorgt für Nachschub. Auch die zweite Hälfte der Feier soll mit Wein gefeiert werden, und zwar mit dem Besten. Etwas später sagt er seinen Jüngern mal, kommt her zu mir. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr keine Kraft mehr habt, kurz vorm Burnout seid, ausgepowert. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr Lasten zu tragen habt und manchmal nicht mehr wisst, wie lange es noch geht. Ich will euch erquicken. Ich will euch erfrischen. Ich will euch neue Kraft geben. Ihr sollt gestärkt weitergehen. Ich gebe euch aus der Fülle. Ich mache Wein aus eurem Wasser. Jesus wirkt sein erstes Wunder auf einer Hochzeit. Er macht aus Wasser Wein, aus Wasser, das ihm gebracht wird. Von Bedeutung ist hier noch, dass Johannes, immer wenn er von Wundern spricht, das Wort Zeichen benutzt. Wunder sind ganz deutlich, wenn Johannes sie beschreibt, Zeichen. Jesus hat damit Zeichen gesetzt. Ein Zeichen ist ein Hinweis auf etwas Größeres. Ein Hinweisschild am Straßenrand ist noch nicht die Sensation, wenn da steht, hier geht's zum Schloss Neuschwanstein. Oder wenn Sie jetzt rechts abbiegen, dann kommen Sie zur Wartburg oder 3 Kilometer noch zur Burg Hohenzollern. Keiner würde an diesem Wegweiser stehen bleiben und sagen, wow, ist das ein schöner Wegweiser. Das Größere liegt dahinter. Das ist so bei den Wundern Jesu. Sie sind schon wunderbar. Aber es geht Jesus nicht um den Wein nur. Er will nicht zeigen, was er für einen tollen Wein machen kann. Er macht ja auch kein Catering auf und keine Garantie, dass alle Feiern, Hochzeiten und sonst wunderschön gestaltet werden jetzt und es immer nur den besten Wein gibt. Zeichen sind Vorzeichen. Sie geben einen Vorgeschmack auf etwas viel Größeres. Wenn das so ist, was ist hier ein Zeichen? Was kann man da absehen? Es fängt ganz klein an, finde ich. Man darf mit seiner Not zu Jesus kommen, auch mit so einer, wenn die Hochzeit nicht gut gelingt. Jesus handelt, wenn wir mit unserer Not zu ihm kommen, er wartet aber auf den richtigen Moment. Jesus schenkt Lebensfreude, er macht nicht nur Kranke gesund, er macht auch Fröhliche fröhlicher. Jesus können wir unser Wasser bringen, er kann Wunder vollbringen mit dem, was wir ihm schenken. Er will uns das volle Leben geben, er möchte das. Und siehe, es war sehr gut, gesagt wird, von denen, die ihm vertrauen, die mit ihm leben, über ihr eigenes Leben. Kana ist ein Hinweis auf die Ewigkeit, auf die Herrlichkeit, die kommen wird und die man in Jesus schon sehen kann. Wäre es Jesus nur darum gegangen, möglichst viele und tolle Wunder zu tun, hätte er sich vielleicht ganz andere ausgesucht. Aber er wollte Zeichen setzen, Hinweisschilder aufstellen. Es werden ja auch nicht alle geheilt in Israel. Irgendwie wunderbar, durch die Ferne und ohne Kontakt mit ihm. Es werden auch nicht alle Feiern gelingen, aber er setzt Zeichen auf die Ewigkeit, Zeichen, die auf ihn selbst hinweisen. Geht es nun uns Christen immer nur gut? Gelingt bei uns jeder Weihnachtsbraten, ja, und unsere Autos kommen immer durch den TÜV? Sind Christen immer nur gesund und ist das so? Nein, das ist nicht so. Auch Christen haben nicht nur Erfolge in ihrem Leben. Nicht jeder Christ fährt einen Mercedes. Nicht jeder Christ und jede Christin hat 3 gesunde Kinder und bekommt 9 gesunde Enkel. Nicht jeder Christ geht gesund durchs Leben und ohne Lasten. Unter jedem Dach ein Ach, sagt man ja. In jeder Familie, überall, in jedem Leben gibt es auch Schweres zu tragen. Und das ist auch schwer und das ist auch zu tragen. Ich habe eine 98-Jährige aus unserer Gemeinde besucht. Ich wusste, dass sie sehr schwach ist. Und sie sagte mir in Gegenwart ihrer Tochter, ich warte jeden Tag, dass ich einschlafen kann, dass ich heimgehen kann. Ich fragte sie, und wie ist das, wenn du damit so rechnest, dass du sterben wirst? Und sie sagte, ich bin nur dankbar. Ich bin so dankbar für alles in meinem Leben. Und ich gucke dankbar nach vorne. Und ich weiß von ihr, dass sie Schweres erlebt hat. Und das könnte ich auch erzählen. Es ist nicht so, dass ihr Leben nur glatt war. Aber sie sieht, wenn sie zurückguckt, nur Jesus in ihrem Leben. Er hat aus ihrem Wasser Wein gemacht. Letztlich ist es Jesus selbst, dass er sich schenkt uns, wo wir Durst haben. Unser Glas ist nie halb leer. Es ist höchstens mal halb voll. Und dann müssen wir warten, bis Jesus es wieder ganz füllt. Hieronymus war ein Gelehrter und ein Theologe aus dem 4. Jahrhundert. Hieronymus wurde von Spöttern gefragt, haben die dann die 600 Liter Wein etwa alles ausgetrunken? Und Hieronymus soll gesagt haben, nee, wir trinken heute alle noch davon. Das Fest des Lebens hat in Kana begonnen und Jesus schenkt heute noch seinen Wein aus. Darum wollen wir ihm unser Wasser bringen und er wird uns voll einschenken. Amen.
Einfach nur staunen. wie viel Engel wurden wohl für mich schon losgeschickt? Wie viel Druck hat Gott von mir genommen? Wie viel Trost fand ich bei ihm in Zeiten schwerer Not? Wie viel Zuspruch habe ich bekommen? Da kann man nur staunen über Gott und über die Wunder, die er tut. Einfach nur staunen, da kann man nur staunen über Gott und über die Wunder, die er tut. Einfach nur staunen. Wie oft wurde ich beschämt und wie oft überrascht? Gott ist gut und ihm gehört mein Leben. Da kann man nur staunen über Gott und über die Wunder, die er tut. Einfach nur staunen. Da kann man nur staunen über Gott und über die Wunder, die er tut. Einfach nur staunen.
Ich möchte das Vaterunser beten. Wenn Sie möchten, beten Sie doch gerne zu Hause mit. Danach wollen wir uns unter Gottes Segen stellen. Und wenn Sie möchten, können Sie dazu auch zu Hause aufstehen. Wir beten. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne dich der eine lebendige Gott, der durch Jesus Christus dein Vater ist. Zu ihm darfst du immer kommen. Es segne dich der eine Sohn, Jesus Christus, dessen Gnade du nie erschöpfen wirst. Es segne dich der Heilige Geist, dieses Gottes. Er schenke dir in deinem Herzen und deiner Seele, in allem, was du fühlst und denkst, Glaube, Liebe und Hoffnung. Amen.
Er sei für dich da, sei